Es geht ja schon eher bei euch, wie ich mal BOS Dittmoning unterwegs bin. So. Genau. Ja, freue mich auch, dass ich wieder mal da sein darf. Aber ich werde die Predigt jetzt auf Hochdeutsch halten. Ich versuche es zumindest. Ich möchte zunächst erst einmal zwei Zitate weitergeben von zwei Reformatoren. Der Martin Luther hat 1522 geschrieben in seinem September-Testament: Christus wird im Buch der Offenbarung weder gelehrt noch erkannt. Das Buch der Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Und der Schweizer Reformator Zwingli, der hat 1528 geschrieben: Von der Apokalypse, also vom Buch der Offenbarung, gebe ich kein Zeugnis. Es ist kein christliches Buch. Wir sind den Reformatoren unwahrscheinlich viel dankbar für all die Erkenntnisse, die sie gefunden haben im Wort Gottes über die Gnade, über andere Dinge, dass sie das Wort Gottes überhaupt wieder als Wort Gottes entdeckt haben. Aber in Bezug auf die Offenbarung, auf diesen, da waren sie auf einem Auge blind, oder? Das letzte Buch der Bibel fängt an mit den Worten Offenbarung Jesu Christi. Und wir können es leicht finden, weil es ist das letzte Buch der Bibel. Vielleicht schlagen wir das Offenbarung Kapitel 1 einmal auf. Es beginnt mit den Worten Offenbarung Jesu Christi. Und schon gerade aufgrund von diesem Titel dürfen wir erwarten, dass hier der Herr Jesus in besonderer Weise uns vorgestellt wird. In Kapitel 1 sehen wir Jesus als persönlichen Herrn, wie er dem Johannes begegnet. In Kapitel 2 und 3 in der Offenbarung sehen wir Jesus als den Herrn seiner Gemeinde. Und ab Kapitel 4 bis zum Ende sehen wir Jesus als den Herrn der ganzen Menschheit, als den Herrn der Zukunft und der Geschichte. Und die ganze Offenbarung durch Johannes schenkt uns eine viel tiefere Erkenntnis von diesem Herrn. Und ich glaube, dass die Offenbarung die notwendige Fortsetzung ist von dem Evangelium des Johannes. Das Evangelium von Johannes lehrt uns, wie Jesus auf der Erde diente. Und die Offenbarung durch Johannes lehrt uns, wie Jesus vom Himmel regiert. Und ich lese jetzt mal in Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn. Tag des Herrn ist Sonntag, hier ist ganz sicherlich gemeint. Ich war im Geist am Tag des Herrn und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune. Die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Der alte Apostel Johannes war aufgrund seines Glaubens von dem Kaiser Domitian auf die Insel Patmos verbannt. Er war wahrscheinlich zu der Zeit schon über 90 Jahre alt. Und wenn die kirchlichen Überlieferungen stimmen, das steht jetzt so nicht in der Bibel, dann hatte der Domitian den alten, ehrwürdigen Johannes mit Öl übergossen, mit heißem Öl, und er hat es überlebt. Und wahrscheinlich aus Respekt oder aus Angst hat er ihn dann nicht sich zu töten trauen, sondern ihn verbannt auf die Insel Patmos. Und jetzt versetzt euch einmal in die Lage dieses alten Apostels. Alle anderen Apostel sind bereits hingerichtet worden. Auch der Paulus. Er war der einzig übrig gebliebene. Und er hatte jetzt keinen direkten Einfluss mehr auf seine geliebten Gemeinden. Er kann nur noch von Patmos hinüberschauen, die 30, 40 Kilometer, ich weiß nicht, wie viele es sind genau, hinüber auf das Festland zu seinen geliebten Geschwistern, aber er kann nicht mehr persönlich eingreifen. Vielleicht war er frustriert und hat gehadert. warum das alles und wo ist Jesus jetzt? Und er wusste um die Schwachheit der Gemeinden. Das wird nachher in den Sendschreiben ganz deutlich, womit die Gemeinden dort zu kämpfen hatten. Die kämpften ums Überleben. Und vielleicht steht der Johannes jetzt gerade am Ufer der Insel Patmos und schaut auf das Festland hinüber, völlig verunsichert. Was wird aus den Gemeinden dort? Wie wird es weitergehen? Wird die Gemeinde in dieser Zeit überleben? Und plötzlich hört er eine Stimme. Von woher kommt die Stimme? Ihr dürft es selber sagen. Von woher hört er die Stimme? Nein, nicht vom Himmel. Von hinten. Genau. Wenn wir von hinten eine Stimme hören, was müssen wir dann tun? Wir müssen uns umdrehen. Also wir brauchen einen Perspektivenwechsel. Und der Johannes wird gezwungen, dadurch, dass er die Stimme von hinten hört, sich umzudrehen. Und jetzt bekommt er einen Perspektivenwechsel, indem er etwas sieht, mit dem er überhaupt nicht gerechnet hat. Und das lesen wir jetzt in den Versen 12 bis 18. Und ich drehte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende, und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was bekommt der Johannes zu sehen? Was sieht er zuerst, nachdem er sich umdreht? 7 Leuchter. Genau. Warum sieht er nicht zuerst den Herrn? Ich weiß es auch nicht, aber vielleicht ist es so, weil die Welt um uns herum auch erst einmal nur die Leuchter sieht. Nach Vers 20 sind diese 7 Leuchter 7 Gemeinden. 7 steht stellvertretend für alle Gemeinden weltweit. Und die Gemeinden sind jetzt das Licht der Welt, bis Jesus, das wahre Licht, wieder in diese Welt kommt. Die Menschen draußen sehen Jesus nicht, aber sie sehen uns. Sie sehen die Leuchter. Und nach diesen sieht Jesus inmitten der Leuchter einen, der einem Menschensohn gleicht. Meine Predigt soll 2 Teile haben. Im ersten Teil geht es um den Leuchter oder um die Leuchter, im zweiten Teil um den Herrn der Leuchter. Und vielleicht müssen wir in Bezug auf die Leuchter einmal unsere Sicht neu einstellen und korrigieren lassen oder eventuell in Bezug auf den Herrn. Vers 12. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. 3 Worte. 7 goldene und Leuchter. Johannes sieht 7 Leuchter, nicht einen. Warum ist das wichtig? Diese 7, das sehen wir dann später, oder das wird auch beschrieben, sind 7 Ortsgemeinden, 7 örtliche Gemeinden. Ich treffe immer wieder Christen, ich weiß nicht, ob ihr auch solche trefft, zumindest behaupten sie, dass sie Christen sind, die sagen mir, ich liebe Jesus, aber ich gehöre zu keiner bestimmten Gemeinde, ich gehöre nämlich zur universalen, zur weltweiten Gemeinde. Von der Bibel her ist das totaler Unsinn. All die Briefe, die der Paulus schreibt, schreibt er an Ortsgemeinden. Er schreibt sie an die Gemeinde in Rom, an Korinth, an Thessalonik, an Ephesus. Und hier sehen wir dann auch später in Kapitel 2 und 3, die Sendschreiben werden geschrieben an 7 örtliche Gemeinden. Und der Herr Jesus erreicht diese Christen eben nur deshalb mit seinem Wort, weil sie in einer Ortsgemeinde sind. Wenn sie nicht in einer dieser 7 Gemeinden wären, dann würde sie das Wort der Offenbarung gar nicht erreichen. Und wenn du heute Morgen nicht gerade zu Besuch bist aus einer anderen Gemeinde, so wie ich, gell? Wenn das nicht der Fall ist, dann wünsche ich mir, dass du von Herzen sagen kannst, das hier in Grassau, das ist meine Ortsgemeinde. Hier gehöre ich hin, das ist meine Platzanweisung, weil Gott möchte, dass ich in einer örtlichen Gemeinde bin. Sieben spricht von Ortsgemeinde. Als zweites sehen wir ihre Beschaffenheit, das sind Gemeindeleuchter aus Gold. Also steht ja nicht, sie sind goldig. Die Gemeinden sind ja nicht mehr goldig, oder? Aber sie sind aus Gold. Das heißt ungemein wertvoll. Aus Gold kann man sagen, geläutert, reingewaschen. Und das sehen wir in Vers 5, in Kapitel 1 auch am Ende. Ihn, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut. Das macht den Wert der Gemeinde aus. Das macht euren Wert aus. Nicht, weil ihr so lieb seid, seid ihr wertvoll. Sondern weil er euch geliebt hat so weit, dass er für euch gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Für jeden Einzelnen von euch. Und diese geschenkte Reinheit, die Gott uns schenkt, die soll sich dann im Gemeindeleben auch zeigen. Und wenn wir die 7 Sendschreiben lesen würden, das tun wir heute nicht mehr, weil die Zeit nicht reicht, dann geht es genau um 2 Dinge immer wieder. Einmal um eine falsche Lehre und zum anderen um eine Verweltlichung, dass man sich zu sehr anpasst. Was wünscht sich der Herr? Er wünscht sich Reinheit in der Lehre und er wünscht sich Reinheit im Leben. Das müsstet ihr euch draußen auf die Tür draufschreiben, wenn man hier reinkommt, Gemeinde Grassau, Reinheit in der Lehre und Reinheit im Leben. Und weil der Leuchter aus Gold ist, dürfen wir ihn nicht beschmutzen. Und die Gemeinden, zwischen denen der Herr wandelt, den sehen wir dort, die sind aus Gold und sie sind Leuchter. Das heißt, sie sind rein und sie sind hell. Rein und hell in der Lehre und im Leben. Das ist das, was sich Gott von euch wünscht hier in Grassau. Und ich glaube, je mehr eine Gemeinde so sein darf, rein und hell, umso weniger werden sich Leute von draußen hier reintrauen, oder? Weil sie nicht dazugehören. Wie wenn ich auf eine Hochzeit gehe und alle sind fein rausgeputzt und haben sich frisch gewaschen und haben sich adrett gekleidet. Und ich komme mit meiner zerlumpten Kleidung, die ich 4 Tage schon immer gewechselt habe, bin nicht geduscht, dann werde ich mich auf dieser Hochzeit nicht wohlfühlen. Und ich werde sagen, irgendwie taugt es mir nicht, ich gehöre hier nicht dazu. Mit 21 Jahren war ich in München und bin das erste Mal mit 21 in eine christliche Versammlung gekommen. Und dann haben sie mich mit reingenommen. Dummerweise bin ich dann in der letzten Reihe gesessen und konnte nicht wieder raus. Weil mir war nur Elend. Ich wusste nur eins, ich muss hier wieder weg. Und dann war ich so eingekeilt, gell, und konnte nicht raus und musste die ganze Zeit absitzen, abschwitzen. Und was die ganze Zeit mein Gedanke war während dieser 1,5 Stunden, ich passe hier nicht rein. Ich gehöre nicht zu denen. Und ich glaube, das ist eine natürliche Reaktion. In Apostelgeschichte 5 lesen wir, dass die Gemeinde gewachsen ist in der ersten Zeit, ganz stark gewachsen, aber dann heißt es in Apostelgeschichte 5, Vers 13, von den übrigen aber, die draußen waren, wagte sich keiner, sich ihnen anzuschließen. Ich glaube, das hat etwas mit der Reinheit, mit der Heiligkeit der Gemeinde zu tun. Und viele Gemeinden denken heute gerade andersrum. Die denken, Und ich glaube, einige bei uns in Tittmoning, wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Aber die denken, wir wollen es den Gästen, die zu uns kommen, so leicht wie möglich machen. Die Hemmschwelle so weit wie möglich runter machen. Vielleicht müsste man das Licht halt ein bisschen dimmen. Damit es nicht so grell leuchtet. Und vielleicht müssen wir die goldenen Leuchter ein bisschen farbig anstreichen, damit sie nicht so golden sind. Ein bisschen anpassen, damit wir es ihnen leichter machen, reinzukommen. Aber wenn Finsternis zum Licht kommt, dann wird es für die Finsternis eng. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich das Licht in Frage stellen. Offenbarung 1 zeigt uns hier eine andere Richtung. Jesus tritt hier auf als ein Hohepriester inmitten der sieben Leuchter. Was war die Aufgabe von einem Hohepriester im Alten Testament in Bezug auf die Leuchter? Er hatte die Aufgabe, die Leuchter ständig zu reinigen und Öl nachzugießen. Und er sorgt dafür, dass das Licht beständig und maximal leuchtet. Und wir dürfen das Licht der Gemeinde nicht dimmen, indem wir Kompromisse machen mit der Finsternis, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht brauchen wir Korrektur unserer Sicht in Bezug auf die Gemeinde. Das Zweite, vielleicht brauchen wir Korrektur unserer Sicht vom Herrn Jesus. Wir sehen die Leuchte und jetzt kommt der Herr. Ich lese nochmal die Verse 13 bis 18. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, die aus seinem Mund gingen, und aus seinem Mund gingen scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Was ist dein erster Eindruck von diesem Menschensohn? Wie würdest du ihn beschreiben mit einem Wort? Bitte? Herrlich, gewaltig, majestätisch. Bitte? Zentrum, weil er da in der Mitte ist, okay. Ja, hätte ich auch zuerst gesagt. Der ist gefährlich. Ein Schwert aus seinem Mund, Augen wie Feuerflammen, das ist ein gefährlicher Mann. Furchteinflößend, angsterregend. So sehr, dass der Johannes vor ihm zusammensackt, er fürchtet sich so sehr, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten kann. Woher wissen wir, dass der Johannes sich fürchtet? Der Herr Jesus sagt ihm ja in Vers 17, fürchte dich nicht. Zu Jesu Lebzeiten war Johannes der Jünger, der eine ganz vertrauliche Beziehung zum Herrn Jesus hatte, der seinen Kopf auf seine Brust legte. Er war derjenige, den Jesus in sein Vertrauen zog. Warum fällt ihm der Johannes jetzt, wo Jesus ihm der gleiche Jesus wieder begegnet, nicht um den Hals und sagt, Herr Jesus, wie schön, dass du wieder da bist. Wir haben uns so lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich so, dass du wieder da bist. Es ist der gleiche Herr. Aber der Johannes bekommt hier eine tiefere Sicht von seinem Herrn. Und wir dürfen in dieser Sicht auch wachsen, beständig, wenn wir gläubig sind und in dieser Verbindung stehen zu ihm. Wenn ein kleines Kind in der Familie aufwächst, dann lernst du den Papa in der Regel kennen beim Essen und nach dem Essen, wenn der Papa mit dem Kind spielt. Aber irgendwann wird das Kind dann ein Teenie und dann kriegt es eine tiefere Erkenntnis von seinem Papa. Und dann merkt der Teenie oder das Kind, ah, mein Papa ist ja Regierungsbeamter. Und er hat großen Einfluss auf die Gesellschaft. Und so geht es uns hoffentlich auch mit unserem Herrn, dass wir wachsen in der Erkenntnis, aber wir werden nie groß genug von Jesus denken. Dein Denken von Jesus ist immer zu gering. Wenn du eine Bergwanderung machst, mehrere Tage, und möchtest dann 4.000 oder 5.000 erklimmen und du gehst bei Nebel los und bist schon Tage unterwegs und du siehst eigentlich gar nichts und denkst, es geht ständig bergauf, eigentlich müsste ja schon oben sein, und dann lichtet sich irgendwann der Nebel und dann schaust du hoch und merkst, du bist noch unten am Fuß des Berges. So ist es mit unserem Herrn auch. Wir sind in unserer Erkenntnis immer unten am Fuß des Berges. Jesus ist immer größer, als du denken kannst. Und Johannes ist hier von der Größe Jesu erschlagen. Und da merkt man eines: Je mehr du in der Erkenntnis zum Herrn Jesus wächst, umso mehr wirst du auch in der Ehrfurcht wachsen. Wenn du nicht in der Ehrfurcht wächst, dann wächst du nicht in deiner Gesamterkenntnis. Nirgendwo im Neuen Testament nennt einer der Jünger Jesus seinen Freund. Obwohl Jesus zu ihnen gesagt hat: Ich habe euch in alle Geheimnisse eingeweiht, ich nenne euch jetzt nicht mehr Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Aber wenn die Jünger zu Jesus kamen, dann haben sie immer gesagt: Meister, Rabbi, Herr. Und Jesus bestätigt es dann auch in Johannes 13, sagt er: Ihr nennt mich Meister und Herr und ihr sagt es zu Recht, denn ich bin es. Aber nach der Auferstehung in der Apostelgeschichte und in den Briefen finden wir hauptsächlich oder fast immer nur eine Anrede, und das ist die Anrede Herr Jesus. Herr spricht von seiner Göttlichkeit und Jesus spricht von seiner Menschlichkeit. Und im Herrn Jesus kommen Gott und Mensch zusammen. Deswegen ist das meine Lieblingsanrede. Katholik spricht in der Regel immer vom Herrgott. Und ich frage meistens nach: Ja, was für ein Herrgott meinst du denn? Und dann sagt er: Ja, ein Herrgott halt. Aber der Herrgott ist so weit weg und der Herrgott ist unpersönlich. Aber der Herrgott kommt in Jesus auf die Erde und nimmt mit uns Beziehung auf. Und jetzt kann ich sagen: Herr Jesus. Und das ist ein ungemeines Vorrecht. In 1. Korinther 12, Vers 3, da sagt der Paulus: Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus Herrn nennen kann, als nur im Heiligen Geist. Also wir dürfen Jesus Herr nennen im Heiligen Geist. Ich habe gehört, in Indien war auf dem großen Platz ein Missionar gestanden, der hat so gepredigt, es war so ein Straßenprediger. Und dann kommt plötzlich ein Moslem zu ihm, mit einer Bibel in der Hand. Und da sagt dieser Moslem zu dem Straßenprediger: Ich beweise dir jetzt auf der Stelle, dass deine Bibel nicht recht hat. Und er hat diese Stelle aufgeschlagen. Und er sagt dann zu dem Prediger: In deiner Bibel steht doch, dass niemand Jesus Herr nennen kann, als nur im Heiligen Geist. Ich bin Moslem. Jetzt hör mal gut zu. Dann neigt sich der Moslem ganz nah zu dem Prediger hin und flüstert ihm ins Ohr laut, leise, aber sehr deutlich: Herr Jesus. Und der Straßenprediger schaltet ganz schnell und grinst ihn an. Und dann fängt der Straßenprediger an zu schreien: Kommt mal alle her, hier ist ein Moslem, der will euch sagen, dass Jesus sein Herr ist. Und als die ersten kamen, war der Moslem schon längst weg. Wenn du sagen darfst, Herr Jesus, dann ist es im Heiligen Geist und ist ein großes Vorrecht. Es spricht von seiner großen Menschlichkeit, aber auch von deiner tiefen Ehrfurcht. Der Johannes begegnet hier seinem Herrn Jesus. Keinem goldenen Knaben im lockigen Haar. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied auch gesungen habt. Sondern einem gefährlichen, furchterregenden Mann. Mit einem Gewand bis zu den Füßen, ein Gewand wie ein Hohepriester. mit einem goldenen Gürtel wie ein Fürst, mit einem Haupt und Haaren weiß wie Wolle, wie ein allwissender Richter. Also bei uns signalisiert weißes Haar ja eher zunehmende Unfähigkeit, gell? Also zunehmende Unfähigkeit, sich Dinge zu merken, aber hier ist es vollkommene Weisheit. Ich weiß nicht, ob ihr die alten Filme kennt vom alten Amerika, wie die ihre Regierung eingesetzt haben. Und da gibt es meistens so Richter. Und was tun die Richter? Sie setzen sich weiße Perücken auf. Und sie tragen ein langes Gewand. Und das leiten sie ab von dieser Stelle, weil sie gesagt haben, wenn wir einen Richtspruch zu fällen haben, dann wollen wir das in der Weisheit Gottes tun. Jetzt wird es richtig gefährlich. Vers 14, Augen wie eine Feuerflamme. Augen, die alles durchleuchten, sind Röntgenaugen, die in deine Seele hineinblicken und die deine Abgründe durchleuchten. Diese Augen wissen alles, was in deiner Seele steckt. Du weißt es ja selber gar nicht. In Offenbarung 2, Vers 23 lesen wir eben genau das, da heißt es, er ist der, ich bin der, der die Gemeinden auf Herz und Nieren prüft. Dann Füße wie ein schimmerndes Erz. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Aber in Daniel 2 habe ich versucht, eine Brücke zu schlagen. Da hat der Nebukadnezar einen Traum von einer riesigen Statue. Und diese Statue, das deutet dann der Daniel in dem Traum, das sind alle Weltreiche der Erde von Anfang bis zum Ende. Symbolisch dargestellt in vier Weltreichen. Aber diese vier Weltreiche stehen auf welchen Füßen? Auf Füßen, die mit Eisen und Ton gemischt sind. Also die stehen nicht lange, diese Weltreiche. Und wenn der Herr Jesus hier erscheint mit Füßen aus reinem Erz, dann heißt es, es ist ein beständiges Reich. Es haut ihn nicht so schnell was um. Eine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, gewaltig, sieben Sterne in seiner rechten Hand, da sehen wir später, diese sieben Sterne sind die sieben Boten, mit denen er die Sendschreiben dann an die Gemeinden schickt. Sein Angesicht leuchtet, oder vorher noch ein scharfes, zweischneidiges Schwert, kommt aus seinem Mund. Das heißt, er spricht Gericht und sein Gericht wird gerecht sein. Und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann sage ich, diese Person ist absolut gefährlich. Die Bibel sagt an mehreren Stellen, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und kannst du dir jetzt vorstellen, dass genau dieser gleiche Herr jetzt hier in diesem Moment, in diesem Raum ist? Das sagen wir ja oft, oder? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da zitieren wir Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Stelle mal die Frage, wer ist denn jetzt gerade mitten unter uns? Angenommen, dieser gewaltige Herr, der würde uns jetzt auf der Stelle so erscheinen. Was würde passieren? Ich glaube, meine Hände würden sofort aus der Hosentasche gleiten. Und jetzt vor kurzem, wir waren auf dem Hemberg, der Hans war dabei und ich durfte da auch bei einem Vortrag ein bisschen mitwirken und dann haben sie, mir war das peinlich, sie haben uns die Videos geschickt, weil sie die aufgenommen haben und ich habe mir gedacht, jetzt will ich mal sehen, wie der Schorsch, wie er auf mich so wirkt, ne, wenn er da vorne steht. Und dann hatte der Schorsch tatsächlich die ganze Zeit die eine Hand da in seiner Hosentasche. Und ich habe mir während dem ganzen Ding, wo ich mir das angeschaut habe, gesagt, Schorsch, jetzt nimm endlich deine Hand aus der Hosentasche. Und dann nahm er sie mal kurz raus, weil er umblättern musste oder irgendwas, und dann war sie wieder drin. Ich habe mir gedacht, das ist unangemessen. Da stehst du vor 120 Brüdern, denen du heilige Dinge sagen darfst aus Gottes Wort und du hast deine Hand in deiner Hosentasche. Wenn der Herr jetzt hier in diesem Moment erscheinen würde, so wie ihn der Johannes sieht, und so ist er ja jetzt, Ich glaube, es wird keiner mehr locker auf dem Hocker sitzen. Die Hände würden aus den Hosentaschen gehen. Wenn die Männer was auf dem Kopf haben, dann würden sie die Mütze runterziehen. Und vielleicht würden die Frauen intuitiv was auf den Kopf draufziehen. Ich lasse jetzt nur mal meine Gedanken spielen. Gell? Das ist unser Jesus. Vielleicht sagst du, aber mein Jesus, das ist ein entspannter, lockerer, toleranter Typ. Ich habe einen lieben Jesus. Ich glaube ja auch an den lieben Jesus. Aber Offenbarung 3, Vers 19, da sagt dieser liebe Jesus, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Ich weiß nicht, warum ich diese Predigt am Jahresanfang bei euch in Krasser halte, aber ich habe mir gedacht, das passt zum Jahresanfang, weil ich denke, diese Sicht von unserem Herrn könnte unser Leben revolutionieren, oder? Und wir kommen am Sonntag rein in den Gottesdienst. Das ist etwas, was mich nervt in Tittmoning. Mir kommt es so vor, sie kommen rein in den Gottesdienst wie Gänse, gell? Flattern und schnattern, und dann ist noch viel Unruhe vorher, und dann sollte der Gottesdienst schon anfangen, weil es schon 9:30 ist, und dann wird noch fleißig geschnattert und geflattert, und dann setzt man sich hin. Oder bereiten wir uns vor auf eine Begegnung mit diesem Herrn? Vielleicht sollte man es wieder neu einüben, pünktlich zu kommen. Ich lege es unseren Geschwistern immer wieder ans Herz. Ich tue mich ja jetzt einfach, weil ich lebe im Gemeindehaus und bin immer da. Ich warte schon 7:00, wann kommen sie endlich? Und es ist nicht einfach. Gerade wenn man Familien hat mit vielen kleinen Kindern, dann ist es mir klar, dass es nicht einfach ist, das so einzuüben. Aber dieser Herr, der uns hier beschrieben wird, der sollte uns das wert sein. Und es geht jetzt im Gottesdienst geht's nicht darum, wie die anderen von dir denken, sondern es geht immer darum, wie du von ihm denkst. Es geht jetzt in diesem Moment nicht darum, wie die anderen, die hier sitzen, von dir denken, sondern es geht darum, wie du von ihm denkst, weil er ist die Hauptperson. Und vielleicht braucht man, diese beiden Punkte hatte ich, eine Korrektur unserer Sicht von der Gemeinde. Die Gemeinde ist eine örtliche Gemeinde, ich gehöre da hinein und die Gemeinde ist rein und ist hell. Und vielleicht brauchen wir Korrektur unserer Sicht von Jesus. Er ist ehrfurchtgebietend, er ist gefährlich und es fehlt noch was. Und jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, das habe ich bis jetzt noch nicht gesagt. Und das ist Vers 17, das ist der Höhepunkt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Warum ist das der Höhepunkt? Dieser furchteinflößende Herr zeigt seinem Jünger, dass er nichts zu fürchten hat. Er legt seine rechte Hand behutsam auf den Johannes und die rechte ist die Hand seiner Autorität. Mit der rechten wird er die Menschen richten und mit seiner rechten wird der andere aufrichten. Mit seiner rechten wird er die einen verurteilen und mit seiner rechten wird er die anderen begnadigen. Und genau diese Hand, mit der er jeden zerquetschen könnte, die legt er auf dich, wenn du zu ihm gehörst. Und eins müssen wir hier ganz klarstellen. Wenn der Herr Jesus hier sagt, fürchte dich nicht, dann ist es jetzt keine Beschwichtigung oder dass er jetzt irgendwas relativiert von dem, was vorher war. Jesus sagt eben nicht, hey Johannes, hab dich nicht so, ist doch nicht so schlimm. Ich bin nicht so, wie du denkst. Ich bin nicht so gefährlich. Das war nur eine Show, eine Performance, um dich einfach in eine gute Stimmung reinzukriegen oder so. Ja? In Wirklichkeit bin ich auch nicht so viel anders wie du. Das sagt Jesus mit keinem Wort. Jesus relativiert hier nichts. Er sagt nicht, hab keine Angst, weil ich bin doch nicht so gefährlich. Nein, er sagt, hab keine Angst, denn ich bin auf deiner Seite. Und das Wesentliche ist, auf welcher Seite du stehst. Weißt du, wenn du so einen starken Furchterregenden auf deiner Seite hast, dann hast du wirklich keinen Grund mehr, dich zu fürchten, oder? Das sind die Kinder draußen, aber wenn ihr ein Beispiel für die Kinder wollt, ich würde es wahrscheinlich so erklären, da ist so ein richtig starker in deiner Stadt, der Rambo, der ist 2 Meter hoch und so ein Schrank, ein Riegel, der ist zigfacher Karate-Weltmeister und der haut jeden um. Und vor dem hat jeder Angst. Wenn du dem begegnest in deiner Stadt, dann gehst du automatisch auf die andere Straßenseite. Aber angenommen, dieser furchteinflößende, starke, gefährliche Mann ist dein Papa, dann besteht keine Bedrohung mehr, oder? Dann ist seine Gefährlichkeit sogar deine Sicherheit. Und genau das ist hier bei Johannes und bei jedem Gläubigen der Fall. Das wäre für einen Johannes wirklich schrecklich, wenn er diesen Herrn, dem er begegnet, gegen sich hätte. Dann müsste er nämlich liegen bleiben und auf der Stelle sterben. Aber dieser gefährliche Herr ist für ihn. Und die Begründung liefert Jesus gleich in Vers 18, wenn er sagt, denn ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Wir müssen den Richter dieser Welt nicht mehr fürchten, weil er für uns gestorben und wieder auferstanden ist und uns jetzt vertritt beim Vater im Himmel. Stell dir das mal vor. Dieser über alles furchteinflößende, starke, gefährliche Mann hat sich für dich freiwillig an ein Kreuz nageln lassen. Und er hat seine Feinde dort nicht zerquetscht. Er hat sich an ein Kreuz schlagen lassen, ohne sich zu wehren. Und er hat das alles nur für dich getan, damit du jetzt ihn als Starken auf deiner Seite hast. Und wenn du auf seiner Seite bist und sagen kannst, ich gehöre zu Jesus, Jesus ist mein persönlicher Herr, dann hast du keinen Grund mehr, dich zu fürchten, egal was kommen mag. Und wir schauen ja sehr unsicheren Zeiten entgegen, oder? Seine Stärke ist deine Sicherheit. Vielleicht lese ich die Stelle aus Römer 8. Bei den meisten ist es bekannt. Römer 8, Vers 31 bis 35. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will denn gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will uns denn verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und er geht dann noch weit und sagt, nichts kann uns mehr schädigen und trennen von diesem Herrn. Und ich hoffe, du wirst heute Morgen froh darüber, dass du so einen gefährlichen Herrn hast. Und das andere ist, erst dann wirst du seine Gnade auch richtig begreifen, wenn du zuvor auch sein Gericht gefürchtet hast. Wenn ich weiß, wie gewaltig er ist und welches Gericht er einmal ausüben kann und wird Und dann verstehe, dass er seine Hand gegen mich nicht benutzt zum Gericht, sondern um mich zu begnadigen, dann wird mir die Gnade ganz, ganz groß. Das sind eigentlich die Grundlagen des Evangeliums. Und erst nachdem der Johannes, deswegen ist das Kapitel 1 so wichtig, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit gesehen hat, erst jetzt kann er in der Offenbarung die anderen Dinge auch noch sehen. Nämlich den erbärmlichen Zustand der Gemeinde und die schreckliche Zukunft, die über die Menschheit einmal kommen wird. Aber das ist die Ausgangsbasis. Und von dieser Ausgangsbasis können wir die Dinge, wenn wir auf unsere Gemeinde schauen, auf unsere Gemeinden, auf die Zukunft der Menschheit schauen, von daher können wir alles irgendwo ein bisschen entspannter und ruhiger und in der rechten Haltung sehen. Ich glaube, dass Offenbarung 1 uns unsere kleinkarierte Sicht korrigieren kann. Dass wir groß denken, es gibt so ein Lied, Großes wird groß, Kleines wird klein, gell? Dass wir von dem Kleinen klein denken und von dem Großen groß denken. Ich weiß nicht, was bei dir klein ist. Ich weiß nicht, was bei dir groß ist. Vielleicht ist dein Beruf groß und der Herr nicht so groß. Dann brauchst du eine Korrektur. Wir sollen groß denken von der Gemeinde. Die Gemeinden sind örtliche Leuchter aus Gold und enorm wertvoll. Und die Gemeinde soll sich nicht auszeichnen durch Lockerheit, sondern durch Reinheit und Leuchtkraft. Und dann braucht man die richtige Sicht von unserem Herrn Jesus. Er ist furchterregend und gefährlich. Es gibt noch andere Stellen, Daniel 10 zum Beispiel, wo der Daniel auch diesem Herrn begegnet, diesem Menschensohn. Er sagt, es blieb keine Kraft mehr in mir. Ich wurde kreidebleich und ich dachte, ich bin verloren. Und wenn der Daniel sich vor diesem Herrn so gefürchtet hat, der Johannes vor diesem Herrn so gefürchtet hat, wie viel mehr dann wir? Und gleichzeitig uns freuen dürfen, weil er auf unserer Seite ist. Und ich wünsche mir, dass wir mit so einem heiligen Ehrfurcht und mit so einem tiefen Respekt vor diesem wunderbaren Herrn, den wir haben, in die nächste Woche gehen können. Und dass das unseren Wochenablauf, der ja so routiniert und oft so langweilig ist, weil immer wieder das Gleiche kommt, dass uns diese Perspektive ein bisschen unser Leben revolutioniert. Amen.